da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer begraben. Es ist einfach so, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung nicht glaubt, dass diese Maßnahmen wirken.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Die Schuldenbremse abschaffen, eine Frauenquote einführen oder das Renteneintrittsalter erhöhen. Neben inhaltlichen Argumenten muss sich die Politik bei solchen Debatten vor allem auch nach einem richten: dem Willen der Wählerschaft. Die Verantwortlichen wollen ja schließlich wiedergewählt werden. Doch was treibt eigentlich politische Meinungen in der Bevölkerung? Wie entstehen sie, wenn allen dieselben Fakten vorliegen? Und wann und warum fordern Menschen überhaupt politisches Handeln ein? Darüber spreche ich heute mit Sonja Settele, Professorin bei eContribute an der Uni Köln, und zwar endlich mal wieder live vom Kölner Campus. Schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Hallo Sonja.
Hallo Caroline. Ja, ich freue mich total, dass du hier bist und dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
Du forschst ja im Bereich der Verhaltensökonomie und befasst dich unter anderem damit, welche Rolle persönliche Überzeugungen für wirtschaftliche Entscheidungen spielen. Das klingt jetzt erstmal ein wenig abstrakt. Kannst du das nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben und vielleicht mit ein paar Beispielen unterfüttern?
Ich beschäftige mich damit, zu verstehen, wie Menschen die Realität wahrnehmen. Also ganz naiv könnte man ja denken, dass über die Fakten quasi Einvernehmen herrscht. Aber man stellt fest, dass das eigentlich gar nicht so ist. Also selbst Sachen, die sich messen lassen, gibt es einfach eine ganze Bandbreite an Wahrnehmungen. Und ich versuche in meiner Forschung zu verstehen, wie diese subjektiven Wahrnehmungen ja wirtschaftlich oder politisch relevante Entscheidungen beeinflussen.
Die vergangenen beiden Folgen haben wir hier im Podcast über zwei Themen gesprochen, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Im März ging es mit Felix Bierbrauer und Christian Bayer um die Frage, ob wir die Schuldenbremse reformieren sollten. Und im Mai habe ich mit Fanny Lauermann über den Gender Gap im MINT-Bereich gesprochen, der nach wie vor ziemlich hoch ist. Es gibt dann aber doch eben einen Aspekt dieser Themen, der die beiden verbindet, nämlich die Gesellschaft und was sie eigentlich darüber denkt, die Fakten, die da sind, aber dann doch die unterschiedliche Wahrnehmung dessen, wie die Lage denn so ist. Also ob zum Beispiel eben ein Großteil der Menschen befürwortet, dass die Schuldenbremse abgeschafft wird oder dass es eine Frauenquote geben soll etc. Wie wichtig ist denn, was die Bevölkerung denkt für wirtschaftspolitische Entscheidungen? Gibt es dazu irgendwelche Evidenz in der Forschung?
Das wird in der Forschung so ein bisschen getrennt betrachtet. Also zum einen die Frage, ob sich die Präferenzen der Bevölkerung und was die gerne für Politikmaßnahmen hätten, darauf auswirkt, was in der Politik gemacht wird. Und da, also kann man natürlich in der Demokratie sagen, ja. Zum einen, weil die Bevölkerung eben die Parteien wählt, die sie repräsentieren in ihren Meinungen. Es gibt auch direkte Evidenz in der politischen Ökonomie, dass eben Politiker sich einfach danach richten, was sie da wahrnehmen in der Bevölkerung. Und die andere Frage ist dann, ob quasi innerhalb der Bevölkerung einfach nur subjektive Wahrnehmungen der Realität eben entscheidend dafür sind, was für Politikmaßnahmen gewünscht werden. Und das ist eher der Bereich, mit dem ich mich befasse. Und da gibt es auf jeden Fall schon Evidenz dafür, dass eben ja die Art, wie die Realität wahrgenommen wird, also jetzt zum Beispiel im Fall vom Gender Pay Gap, dass es auf jeden Fall schon so ist, dass wenn das Problem als größer erachtet wird, nämlich, also ich denke zum Beispiel, dass der Gender Pay Gap riesig ist, dann bin ich tendenziell eher jemand, der eben auch Politikmaßnahmen befürwortet, die dann Frauen im Arbeitsmarkt fördern sollen.
Vielleicht können wir da direkt auch konkret in die beiden Beispiele gehen, die wir uns für heute ausgesucht haben, nicht ganz zufällig, sondern weil du dich damit auch schon in zwei verschiedenen Studien befasst hast, nämlich eben dem Gender Pay Gap und der Schuldenquote. Lass uns vielleicht einfach beim, ich würde sagen, fast schon zeitlosen Thema des Gender Pay Gaps einsteigen. Bis vergangenen Sommer warst du ja an der Universität in Kopenhagen, nachdem du 2019 in Frankfurt promoviert hast. Dänemark hat einen wesentlich geringeren Gender Pay Gap als Deutschland mit rund 12%. Hierzulande lag er 2023 laut Statistischem Bundesamt zumindest unbereinigt bei 18%. Hast du denn da aktiv Unterschiede in der Gesellschaft wahrgenommen?
Ich habe Unterschiede wahrgenommen, allerdings war meine Erwartungshaltung sogar noch ein bisschen drüber. Also ich bin vielleicht nicht die Einzige, die bei Skandinavien irgendwie an Geschlechtergleichheit denkt, ne? Und dem ist dann doch nicht so. Also vielleicht hole ich noch ein bisschen mehr aus. Mittlerweile weiß man, dass beim Gender Pay Gap diese Child Penalty oder Motherhood Penalty einfach so eine riesengroße Rolle spielt. Und das ist sowohl in Dänemark so, als auch in Deutschland, als auch eigentlich in jedem anderen Land. Das ist einfach, das erklärt einen ganz großen Teil der verbleibenden Ungleichheit. Also diese Tatsache, dass wenn Kinder auf der Bildfläche erscheinen, dass dann einfach die Frauen in der Karriere mehr zurückstecken und halt da mehr übernehmen, ne? Da ist es schon in Dänemark so, dass einfach Kitas viel üblicher sind und dann einfach die Kinder da abgegeben werden, ab 10 Monaten oder was. Und das machen einfach alle so. Und die Frauen gehen wieder arbeiten. Das ist in meiner Wahrnehmung anders als in Deutschland. Aber trotzdem ist es einfach schon auch noch so, dass ja so die alten Stereotype halt auch da noch nicht ganz vom Tisch sind, ne? Und es immer noch Ungleichheit gibt auch.
Zur Frage, warum das denn so ist, also warum der Gender Pay Gap immer noch so hoch ist, gibt es ja auch mittlerweile zahlreiche Studien. Die Gründe reichen von Diskriminierung am Arbeitsmarkt über ungleiche Verteilung, eben zum Beispiel in der Kindererziehung, und höhere Teilzeitquoten bis hin zu anderer Berufswahl, also dass Frauen eher in sozialen Berufen arbeiten, die dann de facto schlechter bezahlt sind. Darüber soll es jetzt heute aber gar nicht primär gehen, sondern um die Frage, wie viel Menschen denn überhaupt darüber wissen, wie sie den Gender Pay Gap denn wahrnehmen und ob das eben beeinflusst, ob sie auch konkrete Maßnahmen fordern, um den durch politische Maßnahmen zu verringern. Ganz generell gefragt, wie konkret kennt sich denn der Bevölkerungsschnitt mit solchen Zahlen, Daten, Fakten aus? Wie realistisch wird sowas eingeschätzt?
Ich habe erstmal in meiner Studie eine einheitliche Definition verwendet für Gender Pay Gap, einfach nur damit alle so vom selben Thema sprechen, ne? Weil wie misst man eigentlich den Gender Pay Gap richtig, ne? Und die einen sagen dann, der Unbereinigte ist der Richtige, weil die Tatsache, dass Frauen andere Entscheidungen treffen, hängt jetzt vielleicht nicht an den Präferenzen der Frauen, sondern an den Umständen. Deswegen ist das die richtige Zahl. Und die anderen sagen, ja, nee, du musst schon Männer und Frauen vergleichen, die einfach exakt denselben Job machen, ne? Und dann ist der Gender Pay Gap halt wirklich mittlerweile sehr, sehr gering, ne? Und deswegen habe ich jetzt in meiner Studie einfach mal eine einheitliche Definition verwendet und habe gesagt, liebe Umfrageteilnehmer, denkt mal bitte alle an Männer und Frauen, die 45 Jahre alt sind, Vollzeit arbeiten und einen Bachelorabschluss haben. Was denkt ihr denn, wie viel verdient eine Frau in dieser Gruppe für $100, die ein Mann verdient, ne? Also das Setting war in den USA. Und dann sieht man einfach, dass trotzdem es einfach eine krasse Bandbreite an Wahrnehmungen gibt, ne? Also so der Median-Belief liegt irgendwo bei so 85% quasi, die eine Frau verdient, anteilig am Einkommen von einem Mann in dieser Gruppe. Aber ja, die Bandbreite ist halt einfach ziemlich groß, ne? Und das Interessante daran ist, das ist nicht zufällig, sondern das hängt systematisch mit hauptsächlich zwei Faktoren oder Merkmalen zusammen. Zum einen sind Frauen quasi pessimistischer als Männer, also Frauen sehen ein geringeres relatives Einkommen von Frauen. Und das politische Spektrum ist ganz wichtig, also Demokraten sind weitaus pessimistischer als Republikaner in den USA und die Independents, die sind irgendwo in der Mitte.
Jetzt ist ja die spannende Frage, warum ist das so? Also kann man das tatsächlich dann kausal auf den Fakt zurückführen, dass Frauen das so sehen, weil sie Frauen sind und vielleicht selbst betroffen sind oder auch, weil die politische Ausrichtung dann so ist, dass jemand republikanisch wählt statt demokratisch? Oder ist das erstmal nur eine Korrelation, die du beobachten konntest?
Also erstmal ist das nur eine Korrelation, aber ich gucke dann noch ein bisschen genauer hin in meiner Studie und versuche zu verstehen, woher das eben kommt. Eine Sache, die ich gemacht habe, war, dass ich Leute einfach gefragt habe, hey, hättest du gerne noch weitere Informationen zu dem Thema aus bestimmten Quellen? Und diese Quellen habe ich dann beschrieben eher als quasi politisch progressiv oder eher als politisch konservativ. Und dann finde ich eben, dass die Leute sich da ganz hübsch reinselektieren, ne? Also die Republikaner wollen dann eher diese konservative Quelle und die Demokraten wollen eher die progressive, wo man dann so ein bisschen sieht, ne? Die Leute suchen sich auch die Medien, die quasi zu ihnen passen, in Anführungszeichen. Und das könnte ein Grund sein, warum wir eben eben diese Muster beobachten. Bei dieser Mann-Frau-Sache, also warum sind die Frauen da pessimistischer? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe da dann auch noch mal genauer geguckt, ob das eben an zum Beispiel Erwerbstätigkeit liegt oder so. Konnte da aber keine Evidenz finden, dass es jetzt genau das ist, ne? Was jetzt nicht heißt, dass es das nicht ist, aber jetzt in meinem Datensatz konnte ich das nicht festmachen.
Ich fand das jetzt auch bei den Medien nochmal spannend, weil eigentlich haben wir ja vorher gesagt, gut, die Fakten sind nun mal die Fakten. Wenn ich mir jetzt eben aussuche, zum Beispiel eben eher ein konservatives Medium oder dann eher ein progressives Medium, wird da ja trotzdem über diese Zahl berichtet. Kommt es dann eben darauf an, wie diese Medien das dann einordnen, inwiefern ich mir darüber eine Meinung bilde am Ende?
Also was ich so beobachtet habe, einfach nur rein anekdotisch, ne, weil ich mich viel mit dem Thema beschäftigt habe, es ist einfach so, dass unterschiedliche Medien oder auch unterschiedliche Menschen, die eine unterschiedliche Botschaft vermitteln wollen, wirklich einfach eine unterschiedliche Definition von Gender Pay Gap verwenden. Also wenn du jetzt einfach in Medien guckst, die halt einfach eher diese Agenda pushen wollen, quasi, wir brauchen keine Politikmaßnahmen, die verwenden einfach oft den bereinigten Gender Pay Gap und sagen dann, also guck mal, wenn du einfach Männer und Frauen vergleichst, die im selben Job arbeiten und dieselbe Geschichte quasi hinter sich haben an Erwerbstätigkeit, dann ist halt der Pay Gap vielleicht bei 1 oder 2%. Also was machen wir hier für einen riesen Fass auf? Wohingegen einfach Medien, die mehr diese andere Agenda pushen wollen, von wegen, wir sind noch lang nicht am Ziel, die nutzen dann halt tendenziell eher den unbereinigten Gender Pay Gap, um ihre Botschaft zu vermitteln. Also ganz grundsätzlich war das auch einer der Gründe, warum ich einfach dieses Thema so spannend fand, weil ich das Gefühl hatte, es gibt einfach so grundlegende Unterschiede in der Wahrnehmung, woher dieser Gender Pay Gap kommt, ne? Also ob das jetzt irgendwie einfach Gründe sind, die einfach zum Beispiel Präferenzen widerspiegeln, ne? Also wenn du jetzt einfach sagst, ja, ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach so, dass Frauen lieber auf Kinder aufpassen. Dann muss man ja sagen, ja, fair enough. Und dann verdienen die halt weniger. Das ist, was die wollen. Ne? Warum wollen wir denen da reinpfuschen? Wohingegen dann andere Leute vielleicht sagen, ich glaube an Diskriminierung.
Die Frage, die ja hinter dem Ganzen steht, ist dann eben, wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich diese Wahrnehmung der Realität darauf aus, was ich eigentlich für politische Maßnahmen für wichtig oder für erforderlich halte? Jetzt zum Beispiel eben in dem Bezug auf den Gender Pay Gap. Muss die Politik was tun, um den zu verringern oder nicht? Was konntest du denn da beobachten?
Ich habe über 4000 amerikanische Bürgerinnen und Bürger eben zu diesen Themen befragt. Und ich habe schon vorher kurz angesprochen, dass, wenn man sich einfach Korrelationen anschaut, dass die sehr, sehr stark sind. Also sprich, Menschen, die einen höheren Pay Gap wahrnehmen, sind auch tendenziell die, die dann Politikmaßnahmen befürworten. Aber das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass es die Wahrnehmungen sind, die dann eben die politischen Meinungen treiben. Ne? Es kann auch sein, dass es umgekehrt ist oder es kann sein, dass das einfach Faktoren sind, die beides beeinflussen, ne? Wie zum Beispiel mein Medienkonsum. Deswegen habe ich innerhalb meiner Umfrage eine kleine Intervention gemacht, wo ich quasi die Wahrnehmung der Leute geschockt habe. Und das habe ich so gemacht, dass ich die Leute einfach in zwei Gruppen randomisiert habe und in der einen Gruppe haben die dann gelernt, dass das tatsächliche relative Einkommen von Frauen $74 ist auf $100, die ein Mann macht, ne? Und in der anderen experimentellen Gruppe haben die Leute gelernt, dass die tatsächliche Zahl 94 ist. Das war alles keine Lüge. Ich habe einfach mich auf zwei verschiedene Quellen bezogen. Und der Grund, dass diese zwei verschiedenen Quellen, ich habe da wirklich exakt dieselbe Definition verwendet, ne? Aber der Grund, dass diese zwei verschiedenen Quellen zu zwei verschiedenen Ergebnissen kommen, ist einfach Messfehler, ne? Also das sind keine riesigen Datensätze und dann kommt es da einfach zu so zufälligen Fluktuationen. Und das habe ich genutzt quasi, um den Leuten wahrheitsgemäß in Anführungszeichen beizubringen, was der tatsächliche Pay Gap ist. Die tatsächliche Wahrheit, die liegt dann irgendwo dazwischen. Also klar, diese beiden Zahlen, da gibt es einfach ein Konfidenzintervall drumherum. Wir wissen nicht ganz genau, wo die Wahrheit liegt, aber wenn man jetzt einfach die zwei Datensätze poolt, dann kommt man bei Anfang 80 irgendwo raus. Und wenn man dann so fragt, denkst du denn, es sollte was gemacht werden politisch, um einfach Frauen am Arbeitsmarkt zu fördern? Bei so einer ganz generellen Frage sehe ich auch noch echt große Effekte, ne? Also die Leute, die gerade gelernt haben, der Gender Pay Gap ist groß, die sagen dann, ja, wir brauchen Maßnahmen. Wohingegen die, die gelernt haben, der Gender Pay Gap ist klein, die sagen dann tendenziell eher so, nö, passt schon. Im nächsten Schritt frage ich dann aber nach der Zustimmung zu ganz konkreten Maßnahmen. Und da werden die Effekte dann schon ziemlich klein. Also ich finde noch signifikante Effekte bei der Zustimmung zu Affirmative Action, also einfach, ob man Unternehmen quasi gesetzlich dazu zwingen sollte, Frauen zu fördern. Und bei Equal Pay Legislation, also einfach Gesetze, die es Leuten ermöglichen zu klagen, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Ich finde aber zum Beispiel nichts bei zwei anderen Maßnahmen, die auch sehr gerne in diesem Kontext diskutiert werden, nämlich Lohntransparenz in Unternehmen. Also sollte jeder in einem Unternehmen wissen, was alle verdienen. Da finde ich exakt gar nichts. Und auch, ob der Staat in Kitas investieren sollte und da eben Privathaushalte subventionieren. Da finde ich auch überhaupt nichts. Also sprich, zusammengefasst kann man sagen, es gibt Effekte, also die Wahrnehmung beeinflusst, was die Leute sich wünschen an Politikmaßnahmen, aber die Effekte sind einfach sehr gering, also von der Größenordnung her.
Ja, man ist so ein bisschen resigniert, wenn man das hört, wenn man denkt, okay, diese grundsätzliche Zustimmung ist da, aber sobald das konkret wird, möchte es dann doch wieder keiner mehr umsetzen.
Das kann verschiedene Gründe haben. So ein paar habe ich mir auch angeguckt in meiner Studie. Zum Beispiel wollte ich rausfinden, ob es so ist, dass die Effekte, so gering sie sind, von Eigennutz getrieben werden. Also sprich von den Frauen, die irgendwie stärker reagieren, weil sie sagen, oh, okay, na, wenn das so ist, dann will ich mehr Maßnahmen, weil dann greifen die auch für mich ganz persönlich. Also so ist es nicht. Es scheinen andere Dinge zu sein, die gar nicht so sehr vom Geschlecht abhängen. Und damit kann man sagen, dass ja Eigeninteresse jetzt nicht der treibende Faktor ist. Das andere war, was ich vorher schon angesprochen habe, wie die Leute diese Informationen interpretieren und ob sie quasi dieses Update, was sie gerade erfahren haben, eher Faktoren zuschreiben, die außerhalb der Kontrolle des Einzelnen liegen, wie zum Beispiel Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt. Wenn das so wäre, dann müsste man eigentlich große Effekte sehen, ne? Weil es gibt schon Forschung, die eben gezeigt hat, dass Menschen solche Ungleichheit ungerecht finden, die eben von so externen Faktoren kommen. Und im Gegensatz dazu stehen dann eben so, ja, Präferenzen von Männern und Frauen. Also es könnte auch sein, dass wenn ich jetzt gerade lerne, okay, der Gender Pay Gap ist größer, als ich dachte, dass ich dann update über die Präferenzen von Männern und Frauen und sage, aha, dann ist es wohl so, dass die Frauen einfach alle nicht so gern arbeiten wollen und mehr als ich vorher dachte, bevor ich jetzt diese Information gelernt habe. Was ich finde empirisch ist, dass die Leute eben dieses Update einfach zu 100% externen Faktoren zuschreiben. Also das kann nicht die Erklärung dafür sein, dass die Effekte so gering sind dann auf Zustimmung zu Politikmaßnahmen. Dann habe ich mir noch angeguckt, wie die Leute denn über die Effizienz von diesen ganzen Maßnahmen denken. Da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer begraben. Es ist einfach so, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung nicht glaubt, dass diese Maßnahmen wirken. Und die paar Leute, die glauben, dass sie wirken, bei denen sehe ich auch stärkere Effekte. Und was damit auch eigentlich ganz schön konsistent ist, ist die Tatsache, dass die Effekte auch komplett von Demokraten getrieben sind und nicht so sehr von Republikanern, ne? Und dann ist es einfach so, dass wenn man sich nur den Durchschnitt anschaut, dass der dann einfach relativ klein erscheint. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man einfach, ne, wie bestimmte Gruppen reagieren und andere nicht. Manchmal wird dieses Phänomen auch ganz gern beschrieben als Preaching to the Choir versus Preaching to the Deaf. Also man predigt an den Kirchenchor hin und der reagiert dann auch, ne? Und im anderen Fall predigt man an jemanden hin, der irgendwie taub ist und das einfach nicht hört. Und da kann man noch so viel Informationen hingeben, wenn das einfach nichts ist, was die Leute interessiert oder was die dann quasi als Problem erachten, dann ändert sich halt auch nichts.
Obwohl deine Evidenz ja dann auch zeigt, dass es eben nicht daran liegt, dass da mangelndes Wissen ist. Also dass da, oder nur zu einem sehr kleinen Teil findest du ja, dass das mangelnde Wissen diesen polarisierenden Unterschied jetzt zum Beispiel eben zwischen Demokraten und Republikanern irgendwie erklärt, sondern dass es dann eben doch die Faktoren sind, die du jetzt gerade ausgeführt hast, dass ich vielleicht nicht an die Effizienz des Ganzen glaube oder einfach das Problem an sich nicht sehe, aber nicht unbedingt, dass ich mich nicht darüber informiert habe oder kein Wissen darüber habe.
Genau, genau. Also wenn man das noch quantifizieren will, dann finde ich quasi, dass selbst wenn man jetzt alle an Bord holen würde, ne, und alle sagen würden, okay, wir sind uns jetzt einig, der Gender Pay Gap ist die und die Zahl, dann würde man ja dementsprechend auch erwarten, dass die Leute auch eben konvergieren in Sachen Politikpräferenzen. Und was meine empirischen Ergebnisse suggerieren, ist einfach, dass selbst wenn alle sich über die Fakten einig wären, würde sich diese politische Polarisierung nur um 6% schließen. Aber der Rest würde weiter bestehen bleiben. Also Demokraten würden immer noch einfach zu einem viel, viel größeren Grad sagen, wir müssen unbedingt was tun. Und Republikaner eben so, oh Gott, bloß nicht.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, mit dem du dich auch in deiner Forschung befasst hast und was ja gerade wieder hochaktuell diskutiert wird, auch hierzulande, nämlich dem Thema der Staatsschulden und ganz aktuell hier in Deutschland, ob denn die Schuldenbremse reformiert werden sollte. Du hast dir da schon vor einigen Jahren angeschaut, wie Menschen, in diesem Fall dann auch wieder US-BürgerInnen, auf Staatsschulden blicken. Die steigen dort seit vielen Jahren stark an, während die Staatsschuldenquote hierzulande im vergangenen Jahr bei knapp 64% lag, war sie in den USA fast doppelt so hoch, bei mehr als 120% des Bruttoinlandsprodukts. Du hast dir da in verschiedenen Online-Experimenten auch angeschaut, wie die Bevölkerung oder wie diese Teilnehmenden den Schuldenstand einschätzen in den USA und was sie dann eben auch für einen politischen Umgang damit fordern.
Ja, was wir da gemacht haben, war wirklich von der Idee her sehr ähnlich. Also wir haben im ersten Schritt einfach mal versucht, die Wahrnehmungen abzugreifen und zu gucken, was denken die Leute eigentlich. Und zu dem Zweck haben wir sie dann einfach gefragt, was denkt ihr denn, wie hoch ist die Debt-to-GDP-Ratio, also der Anteil am GDP?
Am Bruttoinlandsprodukt.
Am Bruttoinlandsprodukt, genau. Du hast jetzt gerade eine Zahl genannt von 120% in den USA. Unsere Zahl war knapp über 100%. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass unsere Zahl ein bisschen älter war. Also wir haben unsere Daten 2016 gesammelt und hat sich echt nochmal richtig was getan, während Corona vor allem. Also wir haben nur die landesweiten Schulden beachtet und manchmal sieht man auch Zahlen, die dann noch so State-Level-Schulden auch noch mit einbeziehen. Ne? Also wie dem auch sei, unsere Zahl war 100 und was wir auch festgestellt haben über Pilotstudien war, dass die Leute einfach total schwimmen. Ne? Also die können die Größenordnung auch gar nicht so richtig einschätzen. Und was wir deswegen gemacht haben, war, wir haben den Leuten auch so einen kleinen Anker zur Verfügung gestellt, damit sie sich daran festhalten können. Und wir haben ihnen gesagt, wie hoch der Schuldenstand 1970 war in den USA. Und der war damals 34%. Haben dann aber auch gemerkt, das ändert jetzt nichts substanziell an den Patterns, die wir finden. Ne? Also in jedem Fall finden wir einfach auch massives Auseinanderklaffen der Wahrnehmung.
Wie war das denn im nächsten Schritt? Also ob zum Beispiel eben Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die Staatsschulden dann schlussendlich zu reduzieren?
Da finden wir tatsächlich substanzielle Effekte. In dem Fall haben wir mit quasi einer Information gearbeitet, die wir den Leuten gegeben haben, nämlich eben diese offizielle Zahl von knapp über 100%. Ne? Das haben wir der Hälfte der Leute gesagt und der anderen Hälfte nicht und dann einfach verglichen. Der Durchschnittsteilnehmer an unserer Studie hat ja dann quasi gelernt, okay, der Schuldenstand ist viel höher, als ich dachte. Und das übersetzt sich dann zu einem ziemlich starken Grad eben dahin, dass die Leute dann sagen, oh, dann möchte ich jetzt aber, dass der Staat einfach weniger Geld ausgibt.
Allerdings war auch ein Befund der Studie, dass höhere Steuern dafür wiederum abgelehnt werden, auch durchaus logisch, weil das dann natürlich wieder einen selbst betrifft und auch Kosten verursacht.
Die Kosten müssen auch gar nicht immer unbedingt finanzieller Natur sein, ne? Also auch wenn es einfach darum geht, selbst zu handeln und einfach zum Beispiel eine Petition zu unterschreiben, was mich dann Zeit kostet, ne? Das sind alles Sachen, die hemmen dann quasi diese Übersetzung von, was habe ich auf dem Papier quasi für Politikpräferenzen versus handle ich konkret, also spende ich Geld oder setze ich meine Unterschrift. Und das ist ein Phänomen, das sich einfach schon ziemlich durchzieht. Ne? Das nennt man manchmal Intention-to-Action-Gap auch. Es ist aber gleichzeitig auch der Grund, warum wir als Forscher uns schon auch immer solche Outcomes angucken, ne? Weil eben sein Kreuzchen wo setzen, heißt dann noch lang nicht, dass das wirklich irgendwie auch robuste Ergebnisse sind. Ne? Also es wird schon glaubwürdiger, wenn man dann auch noch was findet bei zum Beispiel Unterschriften zu Petitionen. Und jetzt in dem Fall, genau, haben wir den Leuten auch die Möglichkeit gegeben, eine tatsächliche Petition auf der White House Petition Website zu unterschreiben. Also die haben wir selbst erstellt. Und in dem Fall finden wir dann nichts. Das kann verschiedene Gründe haben, ne? Es kann eben sein, dass quasi der marginale Teilnehmer unserer Studie, der jetzt gerade durch diese Information, die wir gegeben haben, über die Schwelle gehoben wurde und sagt, oh, jetzt bin ich irgendwie für weniger Staatsausgaben, dass das halt gerade keiner ist, der dann auch für eine Balanced Budget Rule ist, also für eine Schuldenbremse.
Also wieder so ein bisschen das Thema von, glaube ich denn dann schlussendlich, dass diese konkrete Maßnahme dann auch wirklich hilft?
Genau, und so eine Schuldenbremse geht ja tatsächlich auch noch einen Schritt weiter, ne? Also da geht es ja dann nicht mehr nur darum, bin ich jetzt zum Beispiel dafür, dass die Staatsausgaben reduziert werden, sondern bin ich tatsächlich dafür, dass der Regierung die Hände tatsächlich gebunden werden, ne? Also ich glaube, da fließt noch ein bisschen mehr so rein in diese Art Politikpräferenzen, nämlich zum Beispiel, ob ich denke, dass es einer Regierung gar nicht möglich ist, so zu handeln, wie sie eigentlich optimal fände oder ne, wie langfristig optimal wäre, weil eine Regierung zum Beispiel immer verlockt ist, quasi kurzfristig zu denken. Oder der andere Aspekt, den hast du, glaube ich, auch schon ganz kurz angesprochen, ist, wofür wird denn eigentlich Geld ausgegeben? Ne? Und das ist ja bei der Diskussion um die Schuldenbremse auch ein großes Thema, also dass man einfach Investitionen, die sich quasi selbst finanzieren langfristig, dass man darüber anders denkt und eine Schuldenbremse, die auch anders behandelt als quasi einfach Staatskonsum. Und wir haben in unserer Studie auch verschiedene Arten von Ausgaben angeguckt, also zum Beispiel Bildungsausgaben oder Verteidigung oder quasi das soziale Netz. Und wir konnten jetzt da keine Unterschiede feststellen. Also durch die Bank wollen die Leute einfach, dass weniger Geld ausgegeben wird.
Um jetzt die beiden Studien zusammenzubringen oder auch zu schauen, was wir denn daraus schlussendlich lernen. Was heißt denn diese Tatsache? Also wenn man es jetzt ganz plump ausdrückt, Menschen befürworten grundsätzlich, wir können was tun, aber konkreter dann irgendwie doch nicht oder da ist die Zustimmung für ganz konkrete Maßnahmen dann doch nicht da. Was heißt das schlussendlich auch jetzt für Wirtschaftspolitik, für politische Entscheidungsträger? Wie soll man damit umgehen und wie lässt sich dieser Wählerwillen in konkrete Maßnahmen umsetzen?
Was ich jetzt in meiner Forschung hauptsächlich angeschaut habe, waren einfach Fakten, die sich auch wirklich messen lassen. Ne? Und da gibt es scheinbar ziemlich eng gesteckte Grenzen hinsichtlich, wie viel kann man da bewegen. Bei dieser Studie zum Schuldenstand waren die Effekte tatsächlich noch relativ groß. Ne? Und eine mögliche Interpretation ist einfach, dass quasi Staatsschulden ein Thema sind, das einfach eine große Bandbreite an Menschen interessiert. Wohingegen beim Gender Pay Gap, da waren die Effekte kleiner und ich konnte ja, wie vorher beschrieben, auch zeigen, dass es einfach getrieben ist durch Subgruppen, die dieses Thema dann interessiert. Und wir Ökonomen, wir denken ja ganz gern so an bestimmte Nutzenfunktionen oder Zielfunktionen, die Leute quasi verfolgen oder versuchen zu maximieren. Und da kann man sich das dann vielleicht so vorstellen, dass einfach der Gender Pay Gap was ist, was einfach in der Zielfunktion von nur relativ wenigen Menschen überhaupt vorkommt. Und je nachdem, wie das so ist, also das ist bei unterschiedlichen Themen unterschiedlich, ne? Und der Gender Pay Gap, das scheint jetzt eher was zu sein, und auch die Politikmaßnahmen dahingehend, das scheint eher was zu sein, was wirklich getrieben ist von so grundlegenderen Präferenzen oder Wahrnehmungen. Ne? Also was denke ich eigentlich, was ist das Richtige oder wie funktioniert die Welt? Und vielleicht geht da auch die Forschung so ein bisschen hin, dass man versucht, das noch besser zu verstehen. Ne? Woher kommen denn eigentlich diese grundlegenden Unterschiede? Und da gibt es so ein bisschen Forschung, die finde ich persönlich auch ganz spannend, dass es so Jahre im Leben eines Menschen gibt, in denen man leicht zu beeindrucken ist. Also für Politikpräferenzen wurde gezeigt, dass es zwischen 18 und 25, was man da einfach für Eindrücke erfährt und in welchem Umfeld man sich bewegt, zum Beispiel wirtschaftlich, ne, dass das einfach auch viel dafür ausmacht, wie gehe ich durch den Rest meines Lebens und wie denke ich so grundlegend, ne? Also jetzt nicht so sehr über, wie hoch ist jetzt gerade irgendwie die Staatsverschuldung oder der Gender Pay Gap, sondern ist eigentlich Ungleichheit fair oder unfair oder wie sollte die Welt sein? Und ich glaube, das sind auch Sachen, die lassen sich gar nicht so kurzfristig beeinflussen. Ne? Das sind eher so grundlegende Weltanschauungen. Und ja, ich denke, da ist dann auch irgendwie eine Grenze erreicht, zum einen für einfach Information und Kommunikation, um die Leute quasi zusammenzubringen. Und ich meine, ja, das andere ist ja, ist das überhaupt das Ziel, ne? Dass alle alles gleich sehen?
Sehr spannender Anreiz für eine weitere Folge, wie ich finde. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!